Guten Morgen. Schön, dass ihr alle aus Mallorca hier wieder hergeflogen seid, um euren Urlaub zu unterbrechen. Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Wir starten ja in eine neue Serie, die da vorhin auch schon angekündigt. Und diese Serie heißt, was glaubst du, wer du bist? Und das ist ja eigentlich eher so eine rhetorische Frage, so wenn du mir irgendwas Negatives sagst oder ich finde, dass das frech von dir war, dann sage ich, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was denkst du, was hältst du von dir? So, aber das, was wir mit dieser Predigtreihe bezwecken möchten, ist eigentlich mal zu hinterfragen, hey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich selbst? Und das ist ja eine der tiefsten Fragen, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Und ich würde auch behaupten, man läuft jeden Tag mit dieser Frage herum. Also man fragt sich eigentlich jeden Tag, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität? Was macht mich aus? Also ich glaube, diese Frage hat man nicht immer direkt vor Augen, aber in allen Handlungen, in allen Begegnungen spielt die Antwort auf diese Frage eine immense Rolle. Und deswegen glauben wir, es ist ganz, ganz wichtig, auch von der Bibel einfach mal drauf zu schauen, was ist denn eigentlich unsere Identität? Was sagt die Bibel über uns, wer wir sein sollten oder wie wir sein könnten? Das, was uns ausmacht im tiefsten Inneren. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel geben, wo man das merkt und euch versucht, ein bisschen mit hineinzunehmen, damit ihr selber auch so Anknüpfungspunkte findet und sagt, hey, stimmt, in meinem Leben ist es vielleicht ähnlich oder es gibt auch solche Momente. Ich hatte ja das Vorrecht, 2 Monate Elternzeit zu machen, als meine süße kleine Tochter geboren wurde. Und gut, wenn die so ganz klein sind, dann gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und was muss Papa machen, wenn es nichts zu tun gibt? Ja, man muss sich ein Projekt suchen. Und was gäbe es da Besseres, als irgendwie so ein Häuschen für die Kinder zu bauen, was ich dann in unseren Garten hineingesetzt habe. Genau, also wir haben erst geplant, dachten ja, über einen Sandkasten irgendwie so ein kleines Tipi oder irgendwie sowas bauen. Dann haben wir weiter rumgesponnen, meine Frau und ich haben gesagt, okay, so ein Haus auf Stelzen, coole Sache, setzen wir um. Ich habe so gedacht, ja, so in 2 Wochen sollte das doch stehen. Also ich meine, es sind ein paar Pfosten und so ein paar Bretter dran und dann müsste das Ganze doch in 2 Wochen erledigt sein. Fährst du einmal zum Baumarkt hin, kaufst alle Sachen ein, peng, fertig, aus. Gut, also die 2 Monate habe ich gebraucht. Ich war 7 Mal beim Baumarkt, weil du hast hier noch was vergessen und da fehlen dann doch noch die Schrauben, die richtigen und der Winkel und keine Ahnung was. Und meine Frau, die ist so toll, die hat immer Fotos von mir gemacht, mich dieses Haus baue, von diesem Haus, den Fortschritt irgendwie aufgezeigt. Da haben wir so eine Freundesgruppe auf dem Handy, also eine WhatsApp-Gruppe. Und da hat sie immer diese Fotos reingepostet und meine lieben Freunde da alle mit zugespammt und immer reingeschrieben, oh, ist das nicht toll, was Jürgen macht und so weiter und so fort. Und ich habe ja nette Freunde, die haben dann immer zurückgeschrieben, oh cool, will ich auch für mein Kind haben. Oder, oh, sieht ja super aus, toller Fortschritt. Oder wenn dann von den Jungs kam, manchmal nur ein so Wort, so, und das ist natürlich das Beste für Männer, Respekt. Was hat das mit mir gemacht? Boah, Jürgen, was du kannst. Also ich überschwitze mich, ja. Und das jetzt gerade eben habe ich auch nur gemacht, die Bilder gezeigt, damit ich von euch nochmal so kriege. Genau. Also es macht was mit mir. Ich dachte, wow, Jürgen, was du kannst, ey, du könntest auch ein ganzes Haus bauen, so ein richtiges und so. Ne? Also das baue dein auf, es geht runter wie Öl. Und dann gab es einen Tag, da ist ein Ehepaar zu uns gekommen, die mir sehr, sehr nahe stehen, die sehr wichtig in meinem Leben sind. Und von diesen Menschen würde man eigentlich erwarten, hey, dass irgendetwas an Anerkennung in dein Leben hineingesprochen wird. Das ist irgendwie einem wichtig, ja. Und dieses Ehepaar war da, wir waren im Garten und da steht ja nun irgendwie so ein Ding rum und das natürlich wäre irgendwie überhaupt irgendwas zu sagen. Und der einzige Kommentar, der kam, war, ja, da bei dem Auftritt, das wird dir wahrscheinlich weggammeln. Was hat das mit mir gemacht? Boah, Jürgen, du bist zu doof, so ein Haus zu bauen. Du bist echt der letzte Idiot, nicht mal so ein Häuschen aus Holz kriegst du hin. Was kannst du eigentlich? Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen im Leben. Es gibt solche Tage und es gibt solche Tage, da sagen die Leute, wow, cool gemacht und du fühlst dich echt, ach, fantastisch, mir geht's so gut, ich bin auf der Siegerstraße unterwegs und es gibt Tage, da kritisieren dich vielleicht Leute, die sagen dir mal richtig was und du denkst so, was kann ich eigentlich, was bin ich eigentlich wert, ey komm, mach doch euren Krempel alleine, mich braucht es scheinbar nicht. Kennt ihr das? Gibt's das? Und wir wollen heute uns einen Bibeltext anschauen, der steht im Korintherbrief und da möchte ich mal mit uns reinschauen, um zu gucken, wie ist eigentlich unser Ego geschaffen? Also wie tickt unser Ego des natürlichen Menschen? Ich hoffe, da finden wir uns alle irgendwo an vielen Stellen wieder. Mir ging es zumindest so. Und dann mal zu schauen, was sagt Paulus eigentlich? Wie macht er das? Und was hat er erkannt, wie unser Ego eigentlich sein sollte? So, da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Büchlein gehabt zur Vorbereitung von Timothy Keller. Heißt, vom Glück selbstlos zu leben. Und wenn du sagst, diese Predigt, das ist irgendwie, das muss ich nochmal nachlesen, dann guckst du einfach in dieses Büchlein, weil ich war ganz frei und habe gesagt, da steht so viel Gutes drin. Als Auslegung zu diesem Bibeltext habe ich ganz viel von einfach übernommen. Ja? Man soll sich ja nicht mit fremden Federn schmücken, deswegen mal vorweg und lies dieses Buch, ist nur ganz kurz, richtig klasse. Genau, wir schauen in den Bibeltext rein, der steht in 1. Korinther 3, ab Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 7. Und dort heißt es: Merkt ihr, also ihr Korinther, wie unsinnig es ist, sich auf das Können von Menschen etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Seht in uns Diener Christi und Boten, die Gottes Geheimnisse verkünden. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilen. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was der Satz bedeutet: Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Seid nicht überheblich und spielt darum nicht einen von uns gegen den anderen aus. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? So, in welchem Kontext steht das, was wir hier gerade gelesen haben? In welchem Kontext spielt auch der Korintherbrief? Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, hat die ganz aufgebaut. Aber wir sehen in den Texten, dass auch andere Apostel und Evangelisten unterwegs waren und auch nach Korinth gekommen sind. Also Petrus, Apollos werden dort erwähnt. Auch sie hatten Einfluss auf diese Gemeinde. Und in dieser Gemeinde ging es hoch her, weil es gab einige, die haben gesagt, hey, Paulus, das war so mein Lehrer. Und der hat gesagt, ich soll hier in der Gemeinde das und das machen. Und deswegen habe ich hier eine besondere Stellung. Und ich kenne diesen Paulus. Ja, ich habe diese Beziehung zu Paulus. Und es gab andere, die haben gesagt, ja, aber Apollos hier, das ist mein Mentor. Und der hat mir gesagt, ich soll das und das machen. Und guck mal, ich habe diese Beziehung zu Apollos oder zu Petrus. Und so kam es zu Spaltungen in der Gemeinde. Da gab es richtig Clinch. Und Paulus schreibt in diese Situation hinein diesen Brief und sagt den Leuten mal, hey, eure Machtkämpfe, die ihr aufgrund von diesen Beziehungen, die ihr zu uns habt, das geht gar nicht. Paulus zeigt die Wurzeln für diese Streitigkeiten auf. Er sagt, das, was es ist, was euer Problem ist, ist Stolz und Einbildung. Ihr bildet euch was darauf ein, dass ihr eine Beziehung zu Apollos oder zu mir habt und mit uns unterwegs gewesen seid. So, da sind so Wörter drin wie, es ist unsinnig, etwas auf das Können von Menschen einzubilden. Oder ihr seid überheblich oder ihr sollt nicht damit prahlen. Paulus nennt diese Punkte Stolz, Einbildung und Prahlerei. Und wenn wir diese drei Begriffe mal nehmen, Stolz, Einbildung und Prahlerei, dann landet man ganz leicht auf der Gegenseite bei der Charaktereigenschaft von Demut. Ja? Versteht ihr? Stolz, prahlerisch, man hält was von sich und auf der anderen Seite Demut. Diese Charaktereigenschaft ist ja das, was Christen eigentlich dann auszeichnen sollte, so wie Paulus sagt. Und Demut wiederum, wenn man sich das anguckt und den Weg weiterverfolgt, dann sieht man, das hat ganz, ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun, mit meiner Identität. Und Paulus macht in diesem Text drei Dinge deutlich. Zum einen erzählt er etwas, wie das natürliche Ego beschaffen ist. Er sagt etwas davon, wie es eigentlich sein sollte und wie er dazu gekommen ist. Und diese drei Punkte möchte ich ganz intensiv heute mit euch anschauen. So, in Vers 6 sagt er so etwas wie, ihr sollt nicht überheblich sein und Menschen gegeneinander ausspielen. Das ist ja nichts Neues für uns, das kennen wir auch. Ja, Das steckt in uns Menschen irgendwie so drin. Aber Paulus benutzt für das Wort Stolz und Überhöblichkeit im Griechischen nicht das eigentliche Wort, das heißt eigentlich Hybris, sondern er benutzt das Wort Physio. Und das ist sehr auffällig, weil das benutzt er nur an ein ganz paar Stellen in der Bibel. Und es sind sich eigentlich alle Ausleger einig, dass Paulus, weil er dieses Wort benutzt, irgendetwas Besonderes damit aufzeigen möchte. Also benutzt es nicht einfach so als Synonym, sondern man kann darauf schließen, dass er etwas Besonderes mit diesem Wort aufzeigen möchte. Dieses Wörtchen Physio bedeutet eigentlich so viel wie stark aufgeblasen sein, angeschwollen, über das angemessene Maß hinaus vergrößert. So, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Verbunden ist es ganz schnell mit irgendwelchen menschlichen Organen, die zu stark aufgebläht sind oder sowas. Das ist so das Bild, was dahinter steckt. Etwas, was entzündet ist, was zu groß ist und ganz stramm und straff, übermäßig vergrößert ist. Und ich habe gedacht, so als... Oh, hier fällt schon alles runter. Als Veranschaulichung dafür... habe ich mal so einen winzig kleinen Luftballon genommen und den übermäßig aufgepustet. Und Paulus sagt, hey, wisst ihr was? So ist das menschliche Ego. Das natürliche menschliche Ego ist genau so beschaffen. Es ist stark aufgeblasen, es ist angeschwollen, über das angemessene Maß hinaus vergrößert. Finden wir uns alle wieder, richtig? Und wenn man dieses Bild nimmt, so von so einem, ich habe meine Frau gefragt, darf ich hier so eine Schweineblase aufhängen? Aber sie hat gesagt, nein, das ist zu eklig. Also habe ich den Luftballon genommen. Und Paulus, oder wenn man dieses Bild nimmt, von angeschwollen, aufgequollen und entzündet, dann kann man da vier Sachen von ableiten, wenn man mal diesen Weg weiter verfolgt. Das erste ist, unser menschliches Ego ist leer. Ja, der Luftballon, okay, innen drin hat er Luft, aber eigentlich irgendwie ist er leer, oder? Also der ist ja mit nichts gefüllt. Der hat nichts im Zentrum, der ist einfach nur aufgebläht. Irgendwie nichts drin. Also jetzt nicht physikalisch nehmen, ja, aber der ist leer. Paulus sagt, unser Ego ist eigentlich leer. Wie so ein leerer Ballon. Und dazu gibt es ein richtig tolles Zitat von Søren Kierkegaard, das ich euch mal vorlesen möchte, was es noch ein bisschen mehr beschreibt. Da heißt es, der Normalzustand des menschlichen Herzens ist es zu versuchen, seine Identität auf etwas anderes zu bauen als auf Gott. Stolz im geistlichen Sinne ist die Illusion, wir wären in der Lage, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst unseren eigenen Wert zu beweisen und einen Lebensinhalt zu finden, der unserem Leben Sinn gibt und wir keinen Gott bräuchten. Das natürliche menschliche Ego baut auf irgendetwas, nur nicht Gott. Es sucht nach etwas, das ihm das Gefühl gibt, etwas wert zu sein, etwas Besonderes zu sein und einen sinnvollen Zweck zu haben, baut sich darum herum. Heißt also, wir versuchen irgendetwas an den Platz zu setzen, hier innen drin, was eigentlich Gott gehört. Dieser Platz. Aber wir werden nichts finden, sagt Søren Kierkegaard, was es irgendwie auch nur ausfüllt. Es wird immer zu klein sein. Die zweite Beschaffenheit ist, dass unser Ego eigentlich voller Schmerz ist. Ein aufgeblasenes und angeschwollenes Herz oder aufgeblasener Ego verursacht Schmerzen. Du kannst dir ja mal vorstellen, also was weiß ich, mein Knie. Wann sagt mir mein Knie Bescheid und sagt Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit? Wenn es schmerzt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn was kaputt ist. Ja, also wenn ich ganz normal durch die Gegend laufe, dann denke ich überhaupt nicht an mein Knie. Und Paulus meint mit diesem Bild, hey, weißt du was, dein Ego, warum merkst du das Tag für Tag, warum beschäftigt das immer wieder, weil irgendetwas damit nicht okay ist. Wenn es okay wäre, dann würde es sich gar nicht melden. So, es schmerzt, du merkst, du wirst irgendwie verletzt. Also wir kennen diesen Ausspruch, jemand hat meine Gefühle verletzt. Gefühle kann man nicht verletzen, du kannst nur dein Ego, deine Identität, die kann verletzt werden. Ja, da kann jemand reinpieken und kann was kaputt machen. Wir merken unser Ego also eigentlich immer nur dann, oder wir merken es nur, weil irgendetwas damit nicht stimmt, und wir merken immer wieder, wie es schmerzt. Ja, wenn Leute dir ungerechtfertigte Kritik geben, das macht was mit dir. Oder wenn Leute sagen, wow, Jürgen, du hast ein tolles Haus gebaut, das macht was mit mir. Das ist dann nicht der Schmerz, aber auf der anderen Seite schmerzt dann wieder, wenn jemand dir keine Anerkennung gibt. Der dritte Punkt. Unser Ego ist eigentlich rastlos. Ständig ist unser Ego irgendwie auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Es ist wahnsinnig damit beschäftigt, diese Leere, die da ist, irgendwie zu füllen mit irgendetwas. Ja, wie dieses Loch im Ballon. Du kannst es eigentlich nicht stopfen. Und wie macht unser Ego das? Es gibt zwei Punkte, wie unser Ego versucht, dauerhaft diese Leere zu füllen. Und das einmal, es vergleicht sich ständig mit anderen, in allen möglichen Situationen. Alles Mögliche, was du wahrnimmst, es ist immer da drin, wie würdest du das machen? Bist du besser? Bist du schlechter? Wie macht der andere das? Und du bist ständig am Vergleichen. Das ist das, was dein Ego versucht, ständig dich hochzupushen. Hey, du machst es doch besser als der andere. Und das andere, das folgt dann daraus, ist, dass das Ego sich aufspielt. Und beide Punkte erwähnt Paulus. So, unser Ego versucht dauerhaft, diese eigene Leere zu füllen. Und das versucht es, und diese schlechten Gefühle, die vielleicht da sind, zu bekämpfen. Und das versucht es dadurch, dass es sich vergleicht und sich immer wieder aufspielt. C.S. Lewis, ein bekannter Autor, ein brillanter Theologe auch, der Dinge wunderbar darstellen kann, schreibt, dass Stolz, also die Eigenschaft, Charaktereigenschaft Stolz, eigentlich in seinem Wesen nach auf Wettbewerb aus ist. Also es geht darum, dass der eigentliche Kern von Stolz Konkurrenz ist. Und er schreibt dazu Folgendes. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit, aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Wären alle genauso reich, genauso klug oder genauso schön, dann hätten sie keinen Grund mehr, stolz zu sein. Auch hier, ich freue mich nicht darüber, dass ich ja so wunderbar schön aussehe, sondern ich freue mich darüber, weil ich ja schöner bin als andere. Das ist das, was unser Ego auch da wieder macht. Ständig am Vergleichen, und Stolz ist dort dieser entscheidende Punkt. Und der vierte Punkt, wie unser Ego eigentlich tickt, das menschliche Ego, ist, dass es zerbrechlich ist. Man kann sich ja vorstellen, alles, was irgendwie so aufgeblasen ist, steht immer in der Gefahr, dass es irgendwie zerplatzt. Ich lasse das jetzt. So, wenn nur heiße Luft da ist und keine Substanz, wenn das nicht ausgefüllt ist, ja natürlich, dann kann jemand kommen mit der Nadel? Ich kann es nicht leiden lassen. Ups. Da macht das Ego irgendwann Peng, weil es einfach nur aufgeblasen ist. Das Ding ist ja, ob nun das mein Problem Stolz ist, also Überheblichkeit, oder ob ich den absoluten Minderwertigkeitskomplex habe und mich immer schlecht fühle, mich immer schlechter als alle anderen fühle. Letztlich läuft das Ding ja immer aufs Gleiche hinaus. Ja? Also entweder hat schon jemand die Luft rausgelassen, oder es könnte der nächste Moment kommen, wo jemand die Luft rauslässt, weil irgendjemand besser ist als du. So, dann kannst du deinen Stolz nämlich in die Pfeife rauchen. Ich habe ein Zitat von Madonna. Und gar nicht als schlechtes Beispiel, sondern ich glaube, Madonna hat ganz schön viel begriffen, und sie beschreibt etwas aus ihrem Leben. Über ihre Karriere wird sie dort interviewt, und dort sagt sie, mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Ich glaube, dass es vielen Menschen voll aus dem Herzen spricht. Das, was sie dort aus ihrem Leben erkannt hat, mein Ego ist nie zufrieden. Es ist nie glücklich. Es gibt diesen Tag nicht, wo ich sage, ab jetzt und in alle Ewigkeit ist es okay und ich kann mich so annehmen, sondern es ist ja wie so ein schwarzes Loch. Du kannst reinpacken, was du willst, es verschwindet alles im Nichts. Egal wie viel Anerkennung du von anderen bekommst, morgen ist vorbei. Oder vielleicht hält es noch morgen, aber spätestens übermorgen ist es verpufft. Es ist weg. All das hält nicht für mein Ego. Paulus sagt, das ist der Normalzustand des menschlichen Egos. So bist du unterwegs. Und genau das spricht er bei den Korinthern an. Hey, ihr seid stolz und unfähig, dass ihr euch einfach darüber freut, dass irgendjemand Kontakt zu Apollos oder Paulus oder sonst irgendjemanden hat, sondern ihr baut damit etwas auf. Vergleichen, ihr seid stolz. Aber Paulus legt nicht nur den Finger in die Wunde, sondern er sagt, hey, wäre doof, wenn wir da stehen bleiben. Es gibt einen Weg da hinaus, ein verändertes Selbstbewusstsein. Und das kommt aus dem Evangelium. In den ersten beiden Versen, kommen wir noch zu, sagt er, dass er der Diener Gottes ist. Ja? Also er hat einen Auftrag von Gott bekommen, den hat er auszufüllen oder zu erfüllen. Und im nächsten Satz sagt er aber auch gleich, wisst ihr was, im Hinblick auf diese Rolle, die ich bekommen habe von Gott, es ist mir egal, was ihr denkt, es ist mir auch egal, was ein menschliches Gericht denkt. Es interessiert mich einfach nicht. So dieses Wort urteilen kommt von Urteilsspruch. Jemand, der vor Gericht so einen Urteilsspruch fällt. Und das, wonach wir Menschen uns sehen, das, wonach Madonna sich sehnt, ist es doch, diesen Urteilsspruch einmal zu erhalten, der gültig ist, der über diesen heutigen Tag hinausreicht. Und Paulus sagt, ich erwarte dieses Urteil nicht von euch Korinthern, auch nicht von irgendwelchen menschlichen Gerichten. Ihm ist es egal, was die Korinther von ihm halten, was irgendjemand von ihm hält. Er macht seine Identität in keiner Hinsicht davon abhängig, was irgendjemand dazu sagt. So, Paulus bindet seinen Selbstwert, seine Identität nicht mindestens an das Urteil und die Bewertung durch andere. Schön, ne? So, wenn wir nur so unterwegs wären, wenn mir das schon mal egal wäre, was andere denn immer in meinem Leben zu beurteilen und zu sagen habe. Nichts anderes machen Psychologen, würde ich sagen. Also wenn da jemand hingeht und sagt, ich habe ein ganz schwaches Selbstwertgefühl, dann sagt er, hör nicht drauf, was andere sagen, sondern mach dir doch eine Liste, eigene Maßstäbe, wie willst du dein Leben leben und dann sieh zu, dass du die erfüllst und dann kannst du Selbstbewusstsein tanken. Also die Kur für ein schwaches Selbstbewusstsein ist einfach ein starkes Selbstbewusstsein. So sollst du das tun. Das Problem ist, wenn du diesem Weg folgst und sagst, okay, ich habe ein schwaches Selbstbewusstsein und ich höre einfach nicht mehr, was andere sagen, sondern ich mache meine eigenen Maßstäbe, ist das Problem, entweder erreichst du deine eigenen Maßstäbe auch nicht, dann fühlst du dich auch Banane, oder du machst deine Maßstäbe so niedrig, dass du irgendwann denken wirst, boah, ich bin ein schlechter Mensch, ich fühle mich elendig, weil diese Maßstäbe, die sind so niedrig, die könnte ja jeder erreichen. Du kommst aus dieser Spirale letztlich nicht raus. Und Paulus' Herangehensweise ist da völlig anders. Er macht dieses Spielchen, er spielt das nicht mit. Er sagt nicht nur, dass ihm das Urteil der Korinther gleichgültig ist, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich urteile nicht einmal selbst über mich. Und das, glaube ich, ist ziemlich neu. Das andere haben wir schon oft genug gehört. Ist egal, was die anderen sagen, aber Paulus sagt, ich urteile nicht über mich selbst. Der Punkt ist ja, Paulus ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, wenn man sich das anschaut. Ich habe gelesen, wahrscheinlich einer der 6 bis 7 einflussreichsten Menschen, die je gelebt haben. Ja, was der an Vermächtnis hat. Extrem charakterstark, ungeheurer Einfluss, ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Und trotzdem sagt er von sich, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Ich bin, nicht ich war, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Und trotzdem tritt er mit so einem Selbstvertrauen auf. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen dir in deinem Leben begegnet sind, die gesagt haben, ich weiß um all meine moralischen Verfehlungen, ich weiß, wo ich da stehe. Und die treten trotzdem so charakterstark auf und lassen das gar nicht an sich ran. Das ist etwas, was wir häufig als Spannung erleben und so ja bei Menschen ganz, ganz selten sehen, würde ich behaupten. kannst dir mal innerlich abscannen. Welche Menschen kommen dir denn in den Kopf, wo du sagst, hey, die wissen um ihre Verfehlungen, die können das auch benennen, die sagen das auch so, hey, ich bin der größte Sünder, nicht als flapsiger Satz, sondern als etwas, was sie wirklich so meinen, und trotzdem sind die unglaublich charakterstark. Wir Menschen können das meistens nicht, weil wir uns selbst beurteilen. Ja, ich habe dieses und jenes Schlechtes getan, also fühle ich mich eigentlich nicht so gut, kann ich auch nicht so stark auftreten. Ich bin ein schlechter Mensch, laufe geknickt durch die Gegend. Oder ich habe dieses und jenes Gutes getan, also kann ich auch ganz selbstbewusst hier auftreten und jemandem mal was sagen. So machen wir es doch immer wieder davon abhängig von unseren Taten, von dem, wie wir unterwegs sind. Aber Paulus macht das nicht. Er urteilt nicht über sich selbst. Wenn er weder die Korinther noch sich selbst über sich urteilen lässt, bedeutet das, dass er seine Sünden kennt, sie aber nicht mit sich selbst verknüpft. Seine Sünden oder seine Taten, seine guten oder schlechten Taten, das verknüpft er nicht mit sich selbst, mit seiner Identität. Das ist davon getrennt. So, er ist auch keiner, der sich selbst gratuliert und sagt, boah, das hast du aber so super gemacht, du bist der Tollste. Macht er auch nicht. Sondern er kennt Sünde und Leistung an, aber knüpft sie nicht an seine Identität. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel. So, wir würden ja denken, jemand, der sich selbst für den größten Sünder hält, ein Mensch, der voller Stolz, Gier, Zorn oder sonst was ist, der kann auch kein großes Selbstvertrauen haben. Aber Paulus' Ego ist nicht aufgeblasen wie dieser Luftballon, sondern es ist ausgefüllt. Paulus spricht letztlich von Demut. Und das ist ein Wörtchen, was wir in der Regel falsch verstehen. So, unser Bild von Demut, wie ein demütiger Mensch ist, ist, glaube ich, manchmal falsch. Und ich habe wieder ein Zitat von C.S. Lewis, der das, glaube ich, in der Form definiert oder deutlich macht, was Demut ist, nachdem wie es die Bibel auch versteht, was demütige Menschen sind. So, er sagt, der wahrhaft demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck von Demut, den wir heute mit dem Wort verbinden. Er ist kein schmieriger, kriecherischer Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei. Im Gegenteil. Er wird auf uns eher den Eindruck eines aufgeschlossenen und heiteren Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was andere ihm erzählen. Er wird nicht über die Demut nachdenken, er wird sich selbst nicht so wichtig nehmen. Demut bedeutet, dass ich es nicht mehr nötig habe, über mich, über mein Ego ständig nachzudenken. Ich habe es nicht mehr nötig, alle Beziehungen, alles, was passiert, immer auf mich zu beziehen. So, das ist ein Ende der Gedanken von, oh, gebe ich vor diesen Leuten jetzt ein gutes Bild ab, was denken die über mich? Das tust du nicht mehr. Ein demütiger Mensch ist frei davon. Timothy Keller benutzt so ein schönes Bild, oder er sagt, es ist eigentlich die Freiheit der Selbstvergessenheit. Der Selbstlosigkeit. Demut meint, mein Ego ist nicht aufgeblasen, sondern es ist ausgefüllt. Wirklich demütige Menschen sind weder von Selbsthass oder von Selbstliebe bestimmt, sondern sie sind von Demut bestimmt, so wie die Bibel es versteht. Ihr Ego ist letztlich wie der Fuß, der beim Spazierengehen nichts sagt, sondern einfach funktioniert. Nicht ständig um sich selbst kreisen. Oh, war das gut, war das schlecht? Wie bin ich, wie wirke ich auf andere? Selbstlose Menschen lassen sich auch nicht durch Kritik zerstören. Das bereitet ihnen nicht irgendwie schlaflose Nächte. Warum nicht? Weil es so ist, ein Mensch, der sich von Kritik zerstören lässt, legt eigentlich zu viel Wert darauf, was andere von ihm halten. Menschen, die anfällig für Kritik sind, denen wird ja eigentlich in unserer Welt gesagt, hey, den kümmert es schon, was andere sagen. Lass mal links liegen. Und das heißt, entweder haut Kritik dich um, oder du bist stolz und sagst, andere haben mir gar nichts zu sagen, das ist völlig wurscht, ich brauche da auch nicht raus lernen. Aber selbstlose Menschen sind das Gegenteil. Jemand, dessen Ego ausgefüllt ist, lässt sich durch Kritik nicht erschüttern, sondern er versteht das als eine Gelegenheit, sich zu verändern, wenn es berechtigte Kritik ist. Wer von uns wäre nicht gerne so ein Mensch, ja, der öffentliche Auszeichnungen nicht mehr nötig hat, aber sie auch nicht fürchtet, sondern ganz natürlich damit umgehen kann. Ich wäre gern ein Mensch, der nicht mehr nach Anerkennung hungert, aber andererseits auch nicht zu Tode erschreckt ist, wenn man denn welche bekommt. Oder vielleicht ist dein Punkt, sich im Spiegel zu bewundern, dass das aufhört, aber auch keinen Schrecken kriegt, wenn du reinguckst. Wärst du gerne frei davon? Also wir haben da, glaube ich, die unterschiedlichen Bereiche, ob es Anerkennung sei, Schönheit, Reichtum, was auch immer, davon frei zu sein, damit normal umgehen zu können. Nicht höher oder niedriger von mir zu denken, sondern einfach weniger an mich, an mein Ego, an meine Identität zu denken. Wenn wir der Bibel Glauben schenken dürfen, dann liegt das im Bereich des Möglichen. Also wenn man da tief drüber nachdenkt, denkt man irgendwie, wo habe ich einen Menschen gesehen oder wo kenne ich einen, der wirklich zu 100% in dem unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, Stück für Stück in diese Identität, eine neue Identität hineinzukommen. Und Paulus erzählt auch, wie man zu dieser neuen Sichtweise kommt. Und das ist mein dritter Punkt. Paulus erwartet kein Urteil von sich selbst, auch nicht von anderen, sondern er sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Ja, also er dieses Urteil über sich selbst sagt er nicht. Also ich fühle mich zwar völlig unschuldig, aber in Wirklichkeit weiß ich es gar nicht. Damit bin ich noch nicht freigesprochen. Freigesprochen hat so etwas, auch wieder sowas wie vor Gericht. Ja, jemand, der freigesprochen wird, jemand, der gerechtfertigt wird. Rechtfertigung. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt, wo die Menschen sich nachsehen, wo ich mich nachsehne, wo du, würde ich vermuten, dich auch nachsehnst, einem letztgültigen Urteil, das sagt, dass du wichtig bist und das wertvoll ist und das in alle Ewigkeit Bestand hat. Das nicht nur für den morgigen Tag hält, weil dir irgendjemand gesagt hat, oh, du bist toll, oder weil du selber gedacht hast, oh, ich habe was Tolles gemacht, sondern ein Urteil, was in Ewigkeit Bestand hat, was dir sagt, du bist wichtig und wertvoll. Dieses Urteil möchte Paulus hören und er sagt, wo wir es herbekommen. Ihm ist es ja egal, sagt er, wie ein menschliches Gericht urteilt. Und das ist schon auffällig, dass er diesen Begriff dort benutzt. Ja, menschliches Gericht, da hat er eigentlich ja an der Stelle gar nichts mit zu tun. Das waren einfach die Korinther, die er geschrieben hat. Und ich glaube auch da, dass er dieses Wort Gericht, ein Gerichtssaal, bildlich verstanden haben möchte. Und damit sagt, dass das Problem mit unserem Selbstwertgefühl darin liegt, dass wir Tag vor Tag in diesen Gerichtssaal uns hineinsetzen und auf dieses Urteil warten. Und dann ist es so, es gibt eine Anklagebank und es gibt eine Verteidigung. Und jeden Tag werden unterschiedliche Dinge vorgetragen. Der eine verteidigt dich, der andere klagt dich an. Immer und immer wieder. Und wir sitzen in diesem Gerichtssaal und jeden Tag warten wir auf dieses Urteil. Aber dieses Urteil wird nie letztgültig sein. Es wird nie endgültig sein. Und Paulus behauptet, dass er das Geheimnis entdeckt hat. Er sagt nämlich, für mich ist der Prozess zu Ende. Ich habe diesen Gerichtssaal verlassen. Ich stehe gar nicht mehr unter Anklage, weil das letztgültige Urteil schon gesprochen wurde. Er kann sich selbst nicht rechtfertigen, auch andere können das nicht. Er sagt, es ist ganz allein entscheidend, wie Gottes Urteil ist. Nur das ist das, was zählt. Und wenn wir uns das anschauen, das Urteil, was Gott gefällt hat, dann werden wir sehen, hey, nur bei Jesus Christus, nur im Evangelium, nur im christlichen Glauben erfolgt erst das Urteil und dann die Lebensleistung. Nicht ich mache irgendetwas und aufgrund dessen werde ich verurteilt oder werde ich beurteilt, sondern es steht erst das Urteil und danach kommt mein Leben, was ich gestalte. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich glaube an Jesus Christus, ich nehme das für mich auf, gibt es zwei Dinge, die Gott so als Urteilsspruch sagt. Das eine ist, das ist eigentlich ein Vers, wo er das zu Jesus sagt, aber aus dem Kontext der Bibel wird deutlich, dass das auch zu dir spricht. Wenn du Jesus angenommen hast, sagt er, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, der meine ganze Freude ist. Das ist das Urteil, wenn du Christ bist, was Gott über dein Leben gesprochen hat, als Gotteskind. Und er sagt in Römer 8, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Du bist aus dem Gerichtssaal raus. Du stehst nicht mehr unter Anklage. Gott nimmt diese einwandfreie Lebensleistung von Jesus und projiziert das auf dich. Wenn du Jesus angenommen hast, dann schaut er nicht auf deine Taten, auf das, was du gemacht hast, Und das ist etwas, das mögen wir wissen. Wenn du lange Christ bist oder auch kurz Christ bist, dann magst du es auch schon tausendmal gehört haben. Aber das ist etwas, was immer wieder weggeht. Und wir gucken immer wieder auf unsere Taten und glauben, wir würden dort ein Urteil bekommen. Aber das, was Sache ist, ist, Gott hat gesagt, du wirst nicht mehr verurteilt. Das Urteil ist gesprochen bei Jesus Christus. Und du hast hier im Gerichtssaal überhaupt nichts mehr zu suchen. Du bist raus, du bist runter von der Anklagebank. Das Urteil steht fest. Und auf dieser Grundlage kann ich letztlich mein Leben gestalten. Weil ich weiß, das Urteil, das steht schon. Ich arbeite nicht auf ein Urteil hin, sondern das Urteil ist da. Und aufgrund dessen kann ich mein Leben gestalten. Ich bin Gott recht und ich muss nichts mehr dafür tun, um meinen Lebenslauf irgendwie aufzubessern. So, jedes Etikett, jeder Orden, den wir uns immer wieder selbst verleihen, das kommt ja immer wieder hoch. Ja, so Orden wie, hey, bist doch ein guter Mensch oder du bist ein ganz moralischer Mensch oder ein ganz religiöser Mensch, weil du Sonntag für Sonntag in die Kirche gehst oder jeden Tag betest oder sonst irgendwas, beruht letztlich auf dem Grundsatz, dass das Urteil auf dem beruht, was du darstellst. Und auch wir Christen versuchen das immer wieder, durch unsere guten Taten dann doch zu sagen, hey, ja, deswegen muss Gott mich ja doch irgendwie auch lieb haben, weil ich das oder das tue. Aber das ist von der Sichtweise einfach falsch. Das Urteil ist schon längst gefällt. Und auf dieser Grundlage gestalten wir das Leben. Unsere Selbstdarstellung, unsere Lebensleistung haben nämlich nie ein endgültiges Urteil verdient. Allein Gottes Urteil kann uns letztlich die Lebensleistung mitgeben. Sein Urteil ist es, was den Wert des Lebens überhaupt bestimmt. So wie wir leben können. Paulus sagt, er hat den Gerichtssaal verlassen und steht nicht mehr unter Anklage. Wieso? Weil Jesus Christus an seiner Stelle vor Gericht stand. Er stand unter Anklage bei einem ungerechten Prozess. Man schlug ihn, tötete ihn, stellvertretend für uns. Er übernahm die Verurteilung, die wir verdienen. Jesus stellte sich der Anklage, die uns galt. All das ist damit erledigt. Und wir brauchen nicht mehr unter Anklage stehen. So, deshalb brauche ich Gott nur zu bitten, mich anzunehmen und zu sagen, hey, Jesus hat doch das alles für mich getan. Und dann wird der Einzige, dessen Meinung überhaupt Gewicht hat, dessen Meinung überhaupt zählt, dessen Urteil zählt, wird er sagen, hey, ich habe dich angenommen und du bist wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Das ist das, was zählt. Und wenn sich das tief in uns hineinprägt, dann wird das etwas ändern in unserem alltäglichen Leben. Dann wird es uns nicht mehr ärgern, ob uns irgendjemand übersieht, weil mein Ego dann gesund ist und damit vernünftig umgehen kann. Es wird uns nichts mehr ausmachen, wenn wir ignoriert werden, weil wir wissen, Gott hat das Urteil gesprochen und dieses Urteil zählt, nicht das, was von anderen Menschen kommt, nicht mein Urteil, was ich meine, fällen zu können, sondern Gottes Urteil zählt. Identität in Christus ist etwas, was völlig anders funktioniert als jede andere Form von Identität. Egal, wo du hinschaust, es ist immer anders. Und Identität in Christus bedeutet, wir sind aus dem Gerichtssaal raus. Der Prozess ist vorbei und dieses Urteil ist gesprochen. Und wenn du schon lange Christ bist, dann kann das sein, dass es immer wieder wegrutscht oder vielleicht bist du neu Christ, keine Ahnung, vielleicht ist es überhaupt total neu für dich, das zu sehen, das zu hören. Aber vielleicht merkst du auch, dass du dich doch, egal wie lange du schon mit Christus unterwegs bist, immer wieder selber in diesen Gerichtssaal hineinbringst und jeden Tag nach Anerkennung suchst, dein Ego nach irgendwie, nach diesem Urteil sucht, was doch gültig ist, nach Anerkennung von anderen Menschen suchst. Und was können wir in solchen Momenten machen, damit wir da hinauskommen, in unsere echte Identität, in unsere Identität in Christus hineinkommen, ist, glaube ich, in solchen Momenten zu sagen, ich habe hier in diesem Gerichtssaal nichts verloren, weil das Urteil schon gesprochen ist. Gott hat gesagt, wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt werden und ist mein geliebtes Kind, das meine ganze Freude ist. Das ist das Urteil. Wenn du Christ bist, steht das über deinem Leben. Und lass uns von diesem Urteil aus leben. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du einen Blick auf unser Leben hast und dass du einen guten Plan mit unserem Leben verfolgst. Das ist nicht, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, eine neue Identität zu bekommen, dass du vor Gericht gestanden hast, verurteilt wurdest und dass damit all das, was in unserem Leben auch nach Anerkennung strebt, wo es stolz ist, dass es bezahlt ist, dass wir dieses Gerichtsurteil annehmen können, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir frei gemacht sind und dass wir von diesem Urteil aus neu unser Leben gestalten können. Gott, ich danke dir dafür. Und da, wo uns das immer wieder wegrutscht, möchte ich bitten, dass du Erneuerung schenkst. Ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt in den Herzen Erneuerung schenkst, dass wir unsere Identität in dir erkennen, wirklich wahrnehmen. Ich möchte dich bitten für die Momente, wo das immer wieder wegrutscht, dass wir uns bewusst werden, wir haben in diesem Gerichtssaal nichts verloren, weil das Urteil gesprochen wurde und weil wir deine Kinder sind. Amen. Vielleicht ist es für dich völlig neu, vielleicht bist du hier und hast mit Gott, mit Jesus Christus eigentlich gar nichts am Hut und hast vielleicht jetzt ein bisschen von dem gesehen, was es heißt, mit diesem Christus unterwegs zu sein, nicht mehr dich selbst verurteilen zu müssen, von anderen verurteilen zu müssen, sondern zu sagen, hey, ich darf ein Gotteskind sein, was geliebt ist, was sich nicht schlecht fühlen muss, was nicht, aber auch nicht überheblich sein muss, sondern wo neues Leben möglich ist. Vielleicht ist das völlig neu für dich. Und ich habe das vorhin erzählt, wie das geht, was du eigentlich nur machen musst. Du musst eigentlich nur sagen, Jesus Christus, ich möchte das, was du getan hast, das möchte ich für mein Leben annehmen. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du bei mir einziehst. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Und wenn dich das heute betrifft, dass du sagst, hey, das ist für mich. Ich habe diese Entscheidung für diesen Jesus noch nie getan oder es ist schon ewig zurück und eigentlich bin ich völlig weg von Jesus. Dann möchte ich einfach mal herausfordern und sagen, heb mal deine Hand und sagen, hey, das ist so ein Zeichen dafür. Ich möchte diesen Schritt auf diesen Jesus zugehen und sagen, ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte so eine neue Identität bekommen. Ich möchte ein Gotteskind werden. Ich möchte mein Leben verändern, so wie du es haben möchtest. So, wenn dich das betrifft, dann heb einfach deine Hand. Wir machen nichts Komisches. Wir würden gleich einfach ein Gebet gemeinsam beten, was es nochmal zum Ausdruck bringt, diese Lebensentscheidung. Du sagst, du brauchst einfach noch einen Moment oder du hättest noch Nachfragen oder möchtest es so in der Öffentlichkeit nicht tun, dann lade ich dich ganz herzlich ein, nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge zu kommen, da deine Fragen loszuwerden, wo Leute sind, die gerne nochmal mit dir beten. Amen.